Ja, manchmal ist es so einfach im Leben, da ist das wie so ein Abreißkalender. Letzte Woche Sonntag war hier das Klima noch ein bisschen anders, die ganzen Wochen gefühlt eine halbe Ewigkeit. Dann reißt du den Tag runter und auf einmal ist alles anders. So gefühlt mal kurz 20 Grad runter in den Keller, holst deine Mütze raus, deine Skiunterwäsche vielleicht schon, keine Ahnung. Das war so vor einer Woche bei mir und ich habe dann geguckt, wie wird das Wetter die Woche drauf und gleichzeitig mache ich mir Gedanken für den nächsten Sonntag, für heute. Und auf einmal wird mir klar, ich habe das Thema. Ich schlage dann so Predigthilfen nach und Vorbereitungshilfen für den Sonntag, um den es heute geht, im Kirchenjahr. Und da stand dann so, Ostern im Herbst. Und noch nie gesehen, noch nie gehört. Ostern im Herbst, Auferstehung im Herbst. Aber dann habe ich gelesen, worum es geht. Dass wir uns genau 24 Sonntage nach Ostersonntag, ein halbes Sonnenjahr, uns vor Augen halten, dass wir als Christen immer von Ostern herkommen. Dass wir nicht dem Ende entgegengehen, sondern dem Ziel. Und das ist umso bedeutsamer, wenn uns das Leben selbst manchmal auch vorkommt wie so ein Herbst, der so schlagartig gekommen ist. Ja, Poeten sprechen vom Herbst des Lebens und meinen damit das Alter. Ja, aber was ist schon das Alter? Ja, 70 ist das neue 50, hat mir jetzt mein Onkel gesagt, der 69 geworden ist. Der hat noch nicht mal die 70. Ja, aber er fühlt sich so und ja, möge es so sein. Möge es bis, was weiß ich, bis zuletzt so sein. Aber dann ist es auch manchmal anders und es kommt schlagartig. Da ist der Herbst des Lebens da. Ich glaube, kaum ein anderes Thema in unserer Gesellschaft ist so tabuisiert wie der Herbst des Lebens, ja. Und wie damit umgehen. Wie damit umgehen, dass es ein Zurück, ein Runter, ein Niedergang gibt, ein Sterben gibt. Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit jetzt mit dem assistierten Suizid und bin immer wieder entgeistert, aus welchen Gründen Menschen ihr Sterben und ihr Leben abkürzen wollen. Aus welchen Gründen. Ich habe jetzt die Tage habe ich eine Dokumentation gesehen über Schönheitsoperationen, ästhetische Chirurgie. Da ging es um Haut. Und es gibt so ein Motto, also es hat mal jemand gesagt, die Haut, das ist so der Reisesack des Lebens. Ja, da wird abgebildet, was unser Leben ausmacht. Und die Ärztin, die hat ganz klar gesagt, es gibt eine Goldgrube in einem Altersbereich, wo die Hautchirurgie am meisten Geld gerade verdient, wo es am meisten hochgeht. Das sind 8- bis 12-Jährige oder 9- bis 13-, 9- bis 14-Jährige. In dieser Zeit leben wir aktuell. Und ich denke, es geht uns so viel verloren. Uns geht so viel verloren, wenn wir diesen Herbst des Lebens nicht bewusst ins Auge sehen. Ganz gleich, wann dieser Herbst beginnt. Und deswegen soll das auch mal das Thema sein heute für die Predigt. Und will das mal so bezeichnen, der Herbst des Lebens, was uns hält, wenn die Blätter fallen. Nicht nur in der Natur, in der Schöpfung, sondern auch in unserem eigenen Leben. Und der Predigttext, der vorgeschlagen wurde, der steht in einem Psalm, in Psalm 16, 5 bis 11. Ich lese nach der Basisbibelübersetzung. Da betet der Psalmist: Der Herr ist mein Erbteil und bestimmt mein Schicksal. Du bist es, der mein Los festgelegt hat. Mein Los fiel auf ein schönes Land. Ja, ein solches Erbteil gefällt mir gut. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst in den Nächten denke ich darüber nach. Der Herr steht mir immer vor Augen. Mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Darum ist mein Herz so fröhlich und meine Seele jubelt vor Freude. Auch für meinen Leib ist gesorgt. Denn du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Du lässt mich das Grab noch nicht sehen. Ich gehöre doch zu denen, die dir dienen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart und Glück an deiner Seite für immer. Ich möchte dir heute Morgen drei Fragen stellen, drei Lebensfragen gewissermaßen. Sind nicht sofort alle gleich schnell zu beantworten, aber mal zum drüber nachdenken, auch zum mit nach Hause nehmen. Drei Fragen für dich. Eine erste Frage. Hast du das große Los eigentlich im Leben gezogen? Also das große Los ziehen, so sagen wir, wenn man ein unverschämtes Glück gehabt hat, wenn man vielleicht den Hauptgewinn gezogen haben. Beim Pferdemarkt dieses Jahr haben wieder einige das große Los gezogen, haben abgeräumt, einen Riesenteddy mit nach Hause genommen. Aber jetzt mal so im Rückblick ganz gleich, zu welcher Altersgruppe du gehörst, das mal so als Frage generell im Leben, das große Los gezogen? Manchmal ist man auch so sarkastisch, ja. Ich habe mal wieder das große Los gezogen, wenn man mal richtig tief ins Klo gegriffen hat, ja. Aber mal ganz ernst gefragt, das große Los im Leben gezogen, kann ich sagen, ja, ich habe wirklich einen Hauptgewinn gelandet. Nicht etwas, was du dir im Schweiße deines Angesichts verdient hast, was du dir erarbeitet hast im Leben, sondern dass du sagen kannst, so viel Glück auf einmal, das gibt es selten. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute getroffen. Da gab es einen Förderer, der mich entdeckt hat. Vielleicht kannst du das über deinen Ehepartner sagen, mit dem du das große Los gezogen hast. Wenn wir über Los nachdenken und hier auch in diesem Predigttext davon lesen, vom Los, dann ist eines interessant zu wissen, dass in früheren Zeiten das Los gleichbedeutend war mit Schicksal. Ja, deswegen wird hier auch beides verwendet. Er bestimmt mein Schicksal, du bist es, der mein Los festgelegt hat. Das Losen hatte im Altertum ja so den Rang eines Gottesurteils bei strittigen Rechtsfragen. Das Losen, das entstammt übrigens auch dem magisch-religiösen Bereich. Also man hatte damit eine Schicksalsbefragung auch in Gang gesetzt, auch beim Opfern. Man kann sogar sehen, dass das Wort Los und Blut sozusagen altnordisch zusammenhängt, von der altnordischen Herkunft. Das heißt mit anderen Worten, dass auch da eine Erwartung war, dass es hier um Wahrheit geht, dass hier etwas auch mir zufällt, was zu meinem Leben gehört. Man kann das sehen, auch bei den mittelalterlichen Hexenprozessen, da wurde nicht einfach ein Richter hat entschieden, sondern da wurde das losgeworfen und dann hat sich gezeigt, ob jemand eine Hexe war oder nicht. Wir kennen das auch von der Redewendung, den Kürzeren ziehen. Ja, da sind unterschiedliche Parteien und man hat einen Grashalm und jeder muss ziehen. Irgendeiner hat den Kürzeren und hat das Spiel verloren oder irgendeine Entscheidung geht zu seinem Nachteil. Vielleicht hat einer, bevor er sich gefragt hat, ob Mr. oder Mrs. Wright in ein Leben kommt, hat sich gefragt, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Also ich habe es auch als Kind gemacht, so bei den ersten Mädels, in die ich mich verknallt hatte, sie liebt mich nicht. Das ist dasselbe System. Es ist schon ein bisschen seltsam, dass auch der Psalmist hier, der Beter, man weiß es nicht, ob das jetzt David war oder ob das ein Psalm ist für David auf sein Leben im Nachhinein. Das ist sprachlich im Hebräischen nicht eindeutig zu übersetzen, aber es ist schon interessant, dass der Psalmist hier schreibt und betet: Der Herr ist mein Erbteil und bestimmt mein Schicksal. Ganz im Ernst. Du bist es, der mein Los festgelegt hat. Interessant ist, dass im Hebräischen, im Urtext, in Vers 5, dass es da heißt: Der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Mein Becher. Komisch, ne? Statt Schicksal hier steht Becher im Hebräischen. Du bist es, der mein Los festlegt. Dazu müssen wir eine interessante Sache wissen. Damals, bevor Israel das verheißene Land, das versprochene Land eingenommen hat, das Land Kanaan, da wurde gelost. Und sehr wahrscheinlich gab es einen Becher. Und da waren Lose drin. Und die einzelnen Stämme, 12 an der Zahl in Israel, die haben jetzt ein Los gezogen. Und jeder hatte etwas Unterschiedliches bekommen. Unterschiedliches Land. Es gab noch einen Stamm, Levi, der hat gar nichts bekommen. Die mussten sich mit Gott sozusagen begnügen. Vermutlich denkt der Psalmist hier auch an Leviten, weil es am Anfang von unserem Psalm heißt: Gott allein ist mein größtes Glück, ist alles, was ich habe. Ich habe sonst nichts im Leben. Aber die anderen 11, die haben was bekommen und jeder unterschiedlich. Und dann denken wir drüber nach, dass wir diesen Becher, dieses Schicksal auch anders verstehen können, dass dieser Becher in anderen Zusammenhängen in der Bibel nämlich mit Heil bezeichnet und umschrieben wird. Wir denken, wir feiern nachher das Abendmahl und wir trinken Wein aus dem Kelch des Heils. In Psalm 23, da betet David: Du schenkest mir voll ein. Ja? Da steht eigentlich im Hebräischen: Mein Becher fließt über. Das ist der Heilsbecher. Und jetzt lass uns das beides mal zusammendenken. Gott bestimmt mein Schicksal und dieses Schicksal ist dein Heil. Das, was Gott dir gegeben hat, das ist dein Heil. Hast du schon mal so über das Los deines Lebens nachgedacht? Dass das, worüber du dich freust und gleichzeitig auch über das, wo du vielleicht heute noch unwillig bist, das anzunehmen, dass das umfangen ist und eingebettet ist von Gottes Heil. Ich habe mal eine wichtige Lebenslektion als Christ und auch insgesamt als Mensch gehört, und zwar, dass dir Fremde im Glauben zu umarmen. Im Glauben zu umarmen, so zu machen. Das, was zu dir gehört. Weißt du, wenn das passiert, dann entsteht der Israelit, der sagt, dann entsteht Shalom, dann entsteht Friede. Dann passiert etwas mit in dir, mit deinem Leben, dann entsteht Heil. Der Psalmist weiß, im tiefsten ist es der schenkende, austeilende Gott selbst, der jedem sein Land zugewiesen hat und jedem von uns auch ein Los zugeteilt hat. Nicht, dass wir frei sind von Selbstverantwortung und Verantwortlichkeit. Und doch, auch wenn damals die Menschen wesentlich schicksalsgläubiger waren, ja, und fatalistischer waren als wir heute, wo der Mensch im Mittelpunkt steht mit seinem Schaffen, wir werden gerade jetzt in dieser Zeit darauf gelenkt, wenn auf einmal die Lebensbrüche kommen, dass wir merken: Meine Güte, wie wenig habe ich eigentlich in meiner Hand. Ja? Wer sich zu Gott hält, der steht nicht unter einem kalten Schicksal, sondern dessen Weg ist von Gott gelenkt. Und deswegen die Frage: Wie schaue ich auf meine Vergangenheit? Kannst du das so sagen, dass du das große Los gezogen hast? Das große Los deshalb, weil es von Gott kommt? Vielleicht kommst du dir auch heute oder irgendwann mal auch so vor wie ein Levit aus dem Stamm Israel, der wirklich nun eben dieses Los hatte, ja, gar nichts bekommen zu haben, außer Gott selbst. Also die wurden versorgt, ja, vom Rest der Bevölkerung. Vielleicht erscheint uns das manchmal das Leben so. Ich kenne letztlich nichts Gutes, nichts, was wirklich Bestand und Wert hat in Zeit und Ewigkeit, außer Gott selbst. Vielleicht kommt uns das eines Tages mal so über die Lippen. Ja, wie schaue ich auf das, was Gott zugelassen, gefügt hat, für mich geschickt hat? Ich habe mal gehört von dieser guten Frau, Marie von Ebner-Eschenbach, nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Und auch aus ihrer Feder stammt das Wort, wir werden vom Schicksal hart oder weich geklopft, es kommt auf das Material an. Ja. Es kommt auf dich an. Es kommt darauf an, ob du sagen kannst, okay, ich habe meinen Teil, ich habe meine Verantwortung und dann sehe ich aber auch, ich bin ein Mensch und nicht mehr. Und da ist ein Gott über mir, der Dinge gefügt und zugelassen hat und geführt hat. Mark Twain hat gesagt, das, was jemand von sich selbst denkt, das bestimmt sein Schicksal. Also die Frage, das große Los gezogen im Rückblick und eine Frage für das Hier und Heute, für die Gegenwart. Erkennst du Gottes Wirken in der Gegenwart? Erkennen wir Gottes Wirken in der Gegenwart? Und da nochmal zurück zu dem Text, also es ist auch schon bezeichnend, wie viel Freude eigentlich hier in diesem Psalm zu lesen ist. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Der Herr steht mir immer vor Augen, mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Mein Herz ist so fröhlich, meine Seele jubelt vor Freude, auch für meinen Leib sogar ist gesorgt. Du gibst mich nicht dem Totenreich preis, du lässt mich das Grab noch nicht sehen. Ich gehöre doch zu denen, die dir dienen. Also klar, ich glaube, wir sehen das nicht an jedem Tag in unserem Leben. Und trotzdem ist es, glaube ich, auch an uns, ob wir bereit sind, mal den Vorhang zur Seite zu ziehen. Den Vorhang, den Schleier, den Nebel meiner Gedankenwelt und mal die Gedanken von Gott in mein Leben hineinzulassen. Und dass hier der Psalmist in dieser Hinsicht komplett ohne Zweifel unterwegs ist. Nämlich, dass er sagt, wenn ein Mensch mit Gott unterwegs ist und bleibt, dann ist vor allen Dingen Freude angesagt. Freude. Freude und zwar wie ein roter Faden. Luther, wir haben ja hier die Basisbibelübersetzung, aber den letzten Vers, es ist so wunderschön, Luther, er übersetzt hier die letzten Worte. Wonne zu deiner Rechten ist ewiglich da. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Es ist so ein wunderschönes deutsches Wort, genauso schön wie Habseligkeit, Augenweide, Tollpatsch oder Schluckspecht. Wonne, das ist mehr als nur Freude, es ist ein Lebensgefühl, ein Hineintauchen und ein Hineinbaden in ein Wohlgefühl. Gott ist pure Freude und Wonne. Wir denken an den Wonnemonat Mai. Gott ist dieser Wonnemonat Mai. Er ist kein verkniffener Gerichtsvollzieher, kein fernes höchstes Wesen, kein neidisch und böse hineinblickender Tyrann. Gott ist pure Wonne. Weil er uns trägt, uns mehr oder weniger seltsame, liebenswerte oder auch verachtungsunwürdige Wesen manchmal, über allem steht seine Freude über uns. Ich bin dauerhafter und unzerstörbarer geliebt und angenommen, als ich es mir je hätte träumen lassen. Jesus Christus, er steht dafür. Er steht dafür, dass dieser Gott nichts zurückgehalten hat und alles für mich gegeben hat. Selbst wenn alles zerbröselt und zerbricht, ist er immer noch da. Und wenn es uns immer mal wieder schwerfällt, ist es nicht eine Einladung, sich darauf einzulassen und einfach mal die Probe aufs Exempel zu machen und dann hoffentlich zu staunen, ja, es ist tatsächlich so, dass vor Gott Freude die Fülle ist. Was brauchte ich deswegen mehr, um zu leben und auch um zu sterben? Nichts kann das toppen, nichts kann das zerstören. Kann ich das erkennen? Erkennen wir Gottes Wirken in der Gegenwart? Und dann noch zum Schluss eine dritte Frage, die lautet so: Wer weiß, wie nahe mir mein Ende? Wer weiß das? Irgendeiner von uns ist der Nächste. So hat es mal unverblümt ein Trauerredner gesagt bei einer Beerdigung, wo ich Teilnehmer war. Einer von uns, ich fand es jetzt nicht so wirklich tröstend erst einmal, ja, einer von uns ist der Nächste. Und es stimmt. Aber wehe, wir wissen drum. Ja. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende, das ist eine Kantate von Johann Sebastian Bach. Und in dieser Kantate, da heißt es: Mein Leben hat kein ander Ziel, als dass ich möge selig sterben und meines Glaubens Anteil erben. Drum lebe ich alle Zeit zum Grabe fertig und bereit. Und was das Werk der Hände tut, ist gleichsam, ob ich sicher wüsste, dass ich noch heute sterben müsste. Denn Ende gut macht alles gut. Was Bach hier schreibt, ja, das mutet uns erstmal fremd und lebensfern an. Aber wer mit Bach und seinem Lebenswerk vertraut ist, also der muss definitiv sagen, also Bach war nun wirklich keiner, der lebensmüde war und der abends immer gebetet hat: Herr, hol mich heim. Bach, der hat einiges vom Stapel gelassen und gerissen. Er hatte auch wirklich keine Todessehnsucht. Und trotzdem konnte er das so sagen. Wenn wir uns die Frage stellen, wer weiß, wie nahe mir mein Ende, dann führt das nicht dazu, dass wir uns dem Leben abwenden, sondern zuwenden. Zu. Also ein Augenöffner, als ich vor einigen Jahren zwischen Leben und Tod hing, mehr tot war wie lebendig, ein Augenöffner war, es hat mich auf paradoxerweise ins Leben zurückgeführt. Das ist paradox, ja. Nämlich, dass ich wieder neu geachtet habe auf das Wesentliche. Was zählt wirklich? Und das ist Liebe, das sind Beziehungen, das ist Glaube, Freundschaft, all diese Dinge. In früheren Zeiten, da galt das Sterben deswegen noch als eine Kunst. Vielleicht weiß es jemand, Ars Moriendi. Sie zu erlangen, befähigte zum Leben. Vielleicht müssen wir diese christliche Sterbekunst wieder neu einüben. Was meine ich damit? Da erkrankt jemand unheilbar an Krebs und weiß ultimativ jetzt schwarz auf weiß: Du hast noch eine gewisse Zeit. So ging es meinem Bettnachbar während meiner Therapie. Der war so zwischen 50 und 60. Austherapiert. Aber er hatte sein Nutella-Glas mitgenommen, riesengroß. Und dann haben wir gefrühstückt und sind ins Gespräch gekommen. Ich habe gesagt: Ja, bekommen denn zum Schluss noch die Schmerztherapeuten? Die Krankenschwestern sagen dann: Ja, gucken Sie mal, dass Sie jetzt langsam mal, ja, einen Abgang machen. Wir können nichts mehr tun. So sieht es dann aus, ja. Ich habe ihn gefragt: Und was machst du jetzt noch? Und er sagt: Konto räumen und alles verprassen. Und ich habe gedacht: Ja, why not? Ja, ich weiß nicht, ob er Kinder, keine Ahnung, Erbe oder was. Und dann ist mir vor einiger Zeit jemand anders begegnet, fast in derselben Situation, unheilbar auch an Krebs erkrankt, ungefähr selbes Alter. Und diese Person sagt mir dann: Carsten, ich habe allen Ich habe allen einen Abschiedsbrief geschrieben. Ja, meinem Mann und den Kindern. Das ist Lebenskunst. Ja, das ist Lebenskunst. Und das ist Sterbekunst. Es ist so ein Segen, so gut und lebensdienlich, wenn wir auch im Angesicht des Todes sprachfähig und handlungsfähig bleiben. Die letzten Dinge zu regeln. Gibt es einen gesetzlichen Betreuer, eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Erbe und Testament, die Trauerfeier, welcher Spruch auf meinem Grabstein, was steht für mich? Habe ich Geld zurückgelegt für meine Bestattung? Wie ist das mit dem Nachlass, ihn zu verwalten? Vielleicht melde ich mich schon mal irgendwann beim Pflegeheim an. Wo soll meine Grabstelle sein? Wo soll sie sein? Welches Grab soll es sein? Es gibt so viele Fragen, die gehören mitten ins Leben. Wir sind herausgefordert, mit dem Tod zu leben. Und dann kann sogar ein Sterbebett noch eine Chance sein. Mein Vater und auch mein Stiefvater sind beide mehr oder weniger plötzlich gestorben. Der eine mit 66, der andere mit knapp 75. Die waren mehr oder weniger noch quietschfidel vorher, in Anführungsstrichen. Ja. Da gab es kein Sterbebett, keine letzten Worte. Deswegen will ich auch gerne sagen, auch ein Sterbebett kann noch mal eine Chance sein. Mir wird Zeit geschenkt, sich mit Unerledigtem und Verletzungen auszusöhnen. Die Dichterin Hilde Domin, die beschreibt den Tod einmal als kostbarsten Unterricht an den Sterbebetten. Und warum können wir es uns als Christen tatsächlich erlauben, so eine Sterbekunst an den Tag zu legen? Es ist hier die letzte Zeile. Ende gut macht alles gut. Es ist auch wieder interessant zu sehen, dass im Alten Testament das Thema Auferstehung nicht so präsent ist. Nicht so zentral, nicht so ausgearbeitet wie im Neuen Testament. Und auch hier muss man in unserem Text suchen. Es heißt hier in unserem Predigttext, du lässt mich das Grab noch nicht sehen. Oder davor, du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Es ist auch hier sprachlich nicht ganz einfach. Man müsste eigentlich mehr ins Diesseits gehen, im Sinne von Rettung vor dem Tod. Aber Luther, der hat schon genauer hingeguckt und hat gesagt, man müsste eigentlich sagen, du lässt mich nicht im Totenreich verwesen. Ich bleibe da nicht. Es ist so eine Ahnung, die hier der Psalmist hat. Ein Hiob im Alten Testament hatte auch so einen lichten Moment, eine Ahnung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ist meine Haut noch so zerschlagen, mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Der Apostel Paulus verwendet deswegen diesen 16. Psalm später mal in der Apostelgeschichte als Schriftbeweis für die Auferstehung Jesu. Und deswegen, ja, nehmen wir das auch wieder neu auf unseren Blickschirm. Ende gut, alles gut, wir gehen unserem Ziel entgegen, nicht unserem Ende. Ich möchte schließen mit einer kleinen Aufgabe. Habe ich diese Woche in der Zeit gelesen, der Schriftsteller Axel Hacke, der hat über sein Leben und über seinen Körper nachgedacht. Und er hat hier die Titelzeile, Headline lautet, Mein Körper und ich. Ja, mein Körper und ich. Als ob der Körper irgendwie ein fremdes Wesen ist. Ja, was man übertünchen muss oder ausblenden, den man jahrelang ruiniert vielleicht und irgendwann trägt man das Geld zu 1000 Ärzten, um ihn dann doch wieder instand zu setzen. Unser Körper kann uns so viel über uns sagen, über unser Leben. Denk an deine Narben. Was sagen die über dein Leben? Nimm mal dein Gesicht ins Blickfeld, schau mal ganz genau in den Spiegel. Die anderen Proportionen, wie das so Stück für Stück sich verändert. Das kann vielleicht auch so ein Prozess sein, wo du so machst. Umarmen. Ja, das Fremde, das dir Fremde zu umarmen. und darin Heil zu erkennen. Es ist das, was wird, was Gott zulässt, was unser aller Weg ist, früher oder später. Wir können dagegen rebellieren, wir können aber auch umarmen. Und dann entsteht Heil. Heute schon. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir von dem leben, was du uns gibst, auch heute wieder. Dass wir nicht nur von Brot allein leben, sondern von deinen Worten, von dem, was auch über unserem Leben steht. Wir bitten dich, geh du mit uns auch in die neue vor uns liegende Woche, in unseren Alltag. Lass uns entdecken, wo wir mit dir Momente der Freude erleben können. Und hilf uns, dass das, was zu unserem Leben gehört, dass wir es annehmen können, als die Wegführung, die aus deiner Hand und von dir kommt. Wir wollen dich bitten für uns als Gemeinde, lass uns ein Ort hier sein, wo Menschen heil werden, ihren Frieden finden mit dir, mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen. Lass uns das auch unsere Jugendlichen schon erfahren. Wenn jetzt heute die Vogele beginnt, segne du die gemeinsame Zeit. Schenk du gute, wesentliche und wichtige Gespräche. Auch über dich hilf du den Mitarbeitern. Gib du eine gute Gemeinschaft. Wir wollen dich bitten für alles, was auch in den nächsten Wochen stattfindet, an Angeboten für Frauen und für Männer. Hilf du, dass auch dort verstanden wird, was dein Wille ist, was dein großer Wunsch ist für uns. Wir wollen dir auch die Heiligabendvorbereitung anbefehlen. Ja, es ist wieder eine große Nummer, es ist ein Glaubensschritt, den wir als Gemeinde gehen. Herr, beschenke du uns doch in den nächsten Wochen und Monaten mit deinem Segen, dass es auch wieder gelingen kann. Und du weißt auch um alles Persönliche, was uns bewegt. Wir wollen nun in einer Zeit der Stille miteinander beten und füreinander. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir stellen uns unter Gottes Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der behüte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.